Du hast sicher schon mal den Satz gehört, alle Wege führen nach Rom. Aber wie entstand dieser Satz eigentlich? Und du kennst ja sicher so Begriffe wie Patron, ja, also der Namenspatron zum Beispiel. Oder du kennst so Begriffe wie Klientel, also zum Beispiel die Wählerklientel. Und diese ganzen Wörter, die gehen zurück auf die Römer oder auf die Römerzeit. Du bekommst wieder spannende Fun Facts, also bleib dran.
Schlauer auf die Dauer, der Wissenspodcast. Hier gibt es Bildung zum Weitersagen und Deutsch zum Mitreden.
Hallo, ich bin Philipp Kaute und hier bekommst du Wissenshäppchen für deinen Smalltalk und du bekommst Bildungshäppchen to go, sozusagen. Eine Sache hat mich bei der Recherche für dich wirklich umgehauen. Die Römer hatten Raststätten. Also natürlich keine Autobahnraststätten wie wir heute, klar. Es gab ja damals noch keine Autos. Und ich meine, heute ist es ja so, du musst ja heute fast ein Sparbuch eröffnen, wenn du an einer Autobahnraststätte etwas essen und trinken willst. Also ich bin ja oft mit dem Auto unterwegs auf der A7. Und einige Raststätten, die sind ja so teuer, die Touristen fahren da gar nicht weiter, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Touristen machen Urlaub auf der Autobahnraststätte. So 3 Übernachtungen, 3-mal Frühstück, 3-mal Mittagessen, 3-mal Sanifair und schon ist die Urlaubskasse leer. Ne? Aber das Römische Reich, das hatte bei seiner größten Ausdehnung ein Straßennetz, das wirklich gigantisch war. 250.000 Kilometer. Also man muss sich das mal vorstellen, 250.000 Kilometer Straßennetz in der Römerzeit. Und in regelmäßigen Abständen hatten die römischen Straßen Raststationen. Also da konnten Reisende zum Beispiel was essen, die konnten da Pferde wechseln und natürlich auch übernachten. Das waren sozusagen die Vorläufer von unseren Autobahnraststätten. Na, aber warum brauchten jetzt die Römer überhaupt ein Straßennetz? Dafür gibt es 3 Gründe. Erstens haben die Römer Handel getrieben, also die Waren mussten ja irgendwie von A nach B gebracht werden. Zweitens brauchten die Römer Straßen für Botschaften, also für die Post, damit einfach Nachrichten schnell von einem Ort an den nächsten gebracht werden konnten. Denn Twitter gab es ja noch nicht. Und der dritte Grund, die Römer konnten über diese Straßen ja ziemlich rasch Truppen verlegen, also Soldaten. Und nur so konnten sie dieses riesige Reich regieren und zusammen. Und mitten in Rom stand der Umbilibus Urbis, also der Nabel der Stadt. Das war so ein kleiner Tempel, das habe ich so bei Thilo Werner gelesen. Und in diesem Tempel, oder von diesem Tempel aus, wurden alle Entfernungen der römischen Straßen gemessen. Und daher kommt der Satz, alle Wege führen nach Rom. Also heute gibt es GPS, damals gab es UU, nämlich Umbilibus Urbis. Also dieser Satz, alle Wege führen nach Rom, kommt daher, dass die Römer von diesem kleinen Tempel aus die Entfernungen von ihrem Straßennetz gemessen haben. So, und hier kommt der nächste Fun Fact, der hat mit der römischen Gesellschaft zu tun. Der Reichtum war damals ungleich verteilt. Okay, das kennen wir irgendwoher, aber das war damals eben auch schon so. Es gab wohlhabende Adlige, die hatten viel Land, die hatten Sklaven, die auf den Feldern gearbeitet haben. Und diese wohlhabenden Adligen, die nannte man Patrizier. Und dann gab es ärmere Händler und so Handwerker und Bauern, das waren die Plebejer. So, und jetzt kommt's. Manche Bauern waren so arm, dass sie eben nichts zu essen hatten. So, was hat jetzt so ein Bauer gemacht, wenn er nichts zu essen hatte? Der ist zu einem reichen Patrizier gegangen und hat gesagt, hey, pass auf, kannst du mir bitte Geld geben? Und der reiche Patrizier, der hat gesagt, ja, ja, klar, kann ich schon, ich gebe dir Kohle, aber ich will natürlich auch was dafür. Der Wohlhabende, also der das Geld geliehen hat, den nannte man Patron, also der reiche Patron, der den Ärmeren durchfüttert. Und der Ärmere, also der, der durchgefüttert wurde, den nannte man Klient. Und das Wort Klient, das gibt es ja heute noch. Also zum Beispiel haben Rechtsanwälte einen Klienten. Bei den Römern, da hat der Patron also den Klienten geschützt. Aber der Klient, der musste natürlich auch irgendwas dafür tun, und zwar, jetzt kommt's, in der Volksversammlung. Es war nämlich so, die Römer hatten eine Volksversammlung und da hat das Volk dann abgestimmt, da haben sie sich getroffen und für oder gegen was gestimmt, was halt so im Reich gemacht werden sollte. Und dort durften auch ärmere Leute, also die Plebejer, mitstimmen. So, und wenn jetzt ein reicher Patron einem armen Klienten Geld gegeben hat, dann hat er gesagt, pass mal auf, lieber Klient, ich unterstütze dich, ja, ich füttere dich durch, aber du musst dafür in der Volksversammlung, in der Politik so abstimmen, wie ich das eben will. Also du bist schließlich mein Klient, ja, ich habe dir Geld gegeben und du hast immer dann die Hand zu heben, wenn ich es befehle. So hatte also der reiche Patron eine Wählerklientel. Naja, und das Wort kennen wir ja heute noch, ne? Die Wählerklientel. Wenn also Politiker oder politische Parteien ihre Anhänger als Wählerklientel bezeichnen. Gut, heute ist der Sinn natürlich etwas anders. Und das letzte Wissenshäppchen in dieser Folge, es gab in der römischen Volksversammlung sogenannte Volkstribunen. Und die mussten aufpassen, dass keine Entscheidung getroffen wurde, die ärmeren Leuten geschadet hätte. Ja, sowas wünscht man sich heute, ne? Dass es jemanden gibt, der aufpasst, dass keine Entscheidung getroffen wird, die ärmeren Leuten schadet. Gut, natürlich gibt es Verbände, die sowas machen. Und damals waren es eben die Volkstribunen. Also die Volkstribunen, die mussten arme Leute vertreten. Und die Volkstribunen konnten also bei wichtigen Entscheidungen ein Veto einlegen. Und das Wort Veto, das heißt ganz einfach, ich verbiete. Also, Veto bedeutet, ich verbiete. Wenn du also das nächste Mal ein Veto einlegst, dann weißt du, was du da sagst. So, und damit sind wir wieder beim Pfiffikus Sprachservice. Also, wir wollen natürlich auch Deutsch zum Mitreden hier in voller Weite leben. Und wir schauen uns wieder die Herkunft eines Wortes an, was wir ja in dieser Folge schon sehr, sehr ausführlich getan haben. Aber jetzt sollst du natürlich auch ein Wort mitbekommen, das du wirklich im Alltag immer wieder benutzt, wahrscheinlich. Nämlich das Wort Brille. Also du weißt ja wahrscheinlich, wenn du Fotos von mir gesehen hast, ich bin ja ein Brillenträger. Und ich habe ja einmal die Brille auf der Toilette vergessen. Das war eine Klobrille. Aber, und übrigens einmal bin ich zum Augenoptiker gegangen und dann habe ich gefragt, ja, ich hätte gerne eine Brille. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, ja, und was machen Sie dann? Und dann habe ich gesagt, ja, dann sehe ich weiter. Aber woher kommt eigentlich das Wort Brille? Also dieses Wort, diese Buchstaben, wie setzt sich das zusammen? Das deutsche Wort Brille, das habe ich bei Hans-Gerd Braun gelesen, das geht zurück auf den Halbedelstein Beryll, also Beryll mit Y geschrieben. Und dieser Stein wurde laut Hans-Georg Braun im Mittelalter geschliffen. Und er wurde als Vergrößerungsglas eingesetzt. Und um das Jahr 1300 wurden aus diesem Halbedelstein Beryll die ersten Brillen gefertigt. Das heißt, weil dieses Gestein, so hieß dieser Halbedelstein, das als Vergrößerungsglas eingesetzt wurde. Deswegen sprechen wir heute noch von der Brille. So, und ich gebe dir wieder den Tipp, schau dir doch mal meine Homepage an, www.philippkaute.de. Da erfährst du alles über meine Bücher und meine Vorträge. Und abonniere unbedingt diesen Podcast. Abonniere Schlauer auf die Dauer, denn dann wirst du klug auf Knopfdruck und du hast immer etwas Wissenswertes zum Mitreden, Wissen zum Weitersagen und du hast natürlich Deutsch zum Mitreden.